Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 unterwegs am Ostermäntig.
Am Mikrofon Dani Vorler und wie immer unterwegs sind heute. Heute Morgen zum Beispiel ich persönlich im Zug um 6:30 ein Abteil für mich allein. Eine Seelenruhe. Selbst die Strassen waren leer heute Morgen, wenn man das Fenster geschaut hat. Sonnenaufgang, der Frieden. DRS 1 Reporter-Team, das ist natürlich ein perfekter Tag, an einem Ostermäntag unterwegs zu sein. Vorher sind meine beiden Kollegen Crispin Zimmermann und Felix Münger noch an der Tankstelle zu Ursee. Felix Münger, wo seid ihr jetzt?
Jetzt sind wir gerade in Brück angekommen und zwar haben wir eine wunderschöne Fahrt von Sursee da Richtung Luzern auf der Autobahn. Schön, der Pilatus vor Augen immer, blauer Himmel, die Sonne ist in der Zwischenzeit aufgegangen und jetzt sind wir auf dem Areal in Emmerbruck von der Verkehrsmanagementzentrale. Also von daher wird die Nationalstrasse, die Autobahnen überwacht mit der Idee, dass man Stau vorbeugen könnte.
Und dort geht ihr jetzt rein, dort ist jemand dort im Moment, am Ostermäntig.
Ja, das stellt sich jetzt den Hörnchen aus. Ich weiss nicht, wir sind jetzt einfach da, wir haben einmal geläutet. Jetzt kommt da gerade ein Herz zur Tür. Ich glaube, das kommt gut.
Verkehrsstau oder so, da habt ihr nie beobachtet heute Morgen.
Nein, wir sind wunderbar vorwärts gekommen.
Wunderbar. Also bis nachher, wenn ihr dort drin seid in dieser Verkehrsmeldezentrale. Wir alle sind ja sehr regelmässig ein Teil von diesem Verkehr. Manchmal auch ein Teil vom Stau. Wir schauen heute im heutigen Treffpunkt die ganze Verkehrsstauerei mal so ein bisschen aus Distanz an und gehen diesen Völkerwanderungen auf den Grund, wo gerade manchmal so über 40 genau die stattfinden. Wie kommt es eigentlich zu Stau und wie wird der Stau wissenschaftlich analysiert? Vielleicht finden wir sogar Lösungsansätze für weniger Stau. Wer weiß? Darüber mehr gerade anschliessend. DRS 1, Treffpunkt am Ostermäntig, der Tag, wo viele schon wieder die Heimreise aus dem Süden in Angriff nehmen. Mit den unterschiedlichsten Strategien, zum nicht im Stau bleiben stecken. Und am Schluss steckt man dann gleich und fragt sich, warum es überhaupt Stau gibt. Eine gute Frage, die ich jetzt gerne mal mit einem Stauforscher besprechen will. Er ist Experte für die Physik von Transport und Verkehr an der Universität Duisburg-Essen. Der Michael Schreckenberg ist weltweit einer der führenden Stauforscher. Im Moment gerade im Wallis bei uns in der Schweiz in der Ferien. Guten Morgen, Herr Schreckenberg.
Guten Morgen.
Als Stauforscher sind Sie wohl ganz ohne Stau in den Urlaub gefahren, oder? Das ist ja fast eine Erwartung, die man an Sie hat.
Ich bin so losgefahren, dass man eigentlich einen Stau erwarten müsste. Ich habe keine besondere Strategie benutzt. Ich bin morgens um 10 losgefahren, habe dann aber einen kleinen Stau an der Schweizer Grenze mitbekommen. Aber ansonsten war eigentlich nicht viel los. Also das hat sich tatsächlich rentiert.
Aber bei Stau kommt mir immer wieder die Frage hoch, warum tun sich Menschen wissentlich den Ferienstau an? Wie stark beschäftigen Sie sich als Stauforscher mit dieser Frage?
Wir unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Staus. Das ist einmal der Pendlerstau, derjenige, der morgens rechtzeitig bei der Arbeit sein muss. Der möchte natürlich keinen Stau haben, zumindest keinen zusätzlichen. Er plant den Stau mit ein, der jeden Morgen da ist. Der Urlaubsfahrer hat eigentlich Zeit und der Stau auf dem Weg in den Urlaub gehört fast wie ein Ritual dazu. Eine Tür, durch die man geht, sieht man keinen Stau, ärgert man sich fast hinterher. Das erzeugt auch so eine Art Wir-Gefühl. Wir alle zusammen haben im Stau gestanden und sind dann aber auch im Urlaub angekommen.
Was für Gründe führen denn überhaupt zu Stau, Michael Schreckenberg? Da gibt es ja diverse.
Der häufigste Grund für Stau ist die einfache Überlastung. Es wollen zu viele Menschen zur gleichen Zeit die gleiche Strecke benutzen. Und Strecken haben nun mal eine gewisse begrenzte Kapazität. Ist die erreicht, dann wird der Verkehr langsamer bis zum Stillstand. Es gibt natürlich auch Staus durch Baustellen, Unfälle, Wetterbedingungen. Aber die häufigsten Stau, wir rechnen so mit 60-70%, entstehen durch Überlastung. Und die Dynamik ist dann immer die gleiche. Der Verkehr wird langsamer. So 10-30 Stundenkilometer. Wenn dann einer stehen bleibt, entsteht eine Stauwelle, die mit 15 Stundenkilometer dem Verkehr entgegenfließt. Und die löst sich erst auf, wenn der Zufluss von hinten nachlässt.
Ich hatte auch schon den Verdacht, dass ein simpler Anstieg der Straße einen Stau auslösen kann. Gehen Sie da mit mir einig oder ist das nur eine Illusion?
Das ist ganz richtig. Die zusätzlichen Verdichtungen, die man für diesen langsameren, zähfließenden Verkehr mit 10-30 Stundenkilometern braucht, entstehen an Anschlussstellen, also an Auffahrten, wo viele Fahrzeuge zufahren, oder eben an Steigungen, wo der Verkehr ganz natürlich langsamer wird und er sich dann nach hinten aufstaut. Wenn dann dort einer stehen bleibt, passiert das, was ich eben geschildert habe.
Und der Stau scheint eine Art Wellenbewegung zu sein. Was genau erforschen Sie als Stauforscher am Stau?
Die zähfließenden Bereiche, wo dann die Stauwellen entstehen, arbeiten praktisch wie Pumpen. Das heißt, es kommt eine Stauwelle nach der anderen heraus und man hat dann auch das Gefühl des Staus aus dem Nichts. Der kommt einem dann irgendwo entgegengefahren, wo man jetzt gar nicht damit rechnet, dass ein Stau ist. Und fährt man aus dem Stau heraus, sieht man schon wieder die nächsten Bremslichter und fährt in den nächsten hinein. Also nach dem Stau ist vor dem Stau und das wiederholt sich immer wieder, bis halt das ganze Verkehrsgeschehen dann entsprechend relaxter ist, weniger Fahrzeuge auf der Strecke sind.
Also das mit der Wellenbewegung, das ist eigentlich genau das, was passiert da auf der Straße, ja?
Das kann man wissenschaftlich nachweisen. Eine Welle nach der anderen fließt dann mit 15 Stundenkilometer über eine halbe Stunde, vielleicht bis zu einer Stunde durch ein Straßennetz. Es kann sogar die Autobahn wechseln, über die Rampen rückwärts fahren auf eine andere Autobahn. Das sieht man ja häufiger, dass man Rückstau an Ausfahrten hat. Und das betrifft dann also ganz schnell in dichten Autobahnnetzen das ganze Netz. Im Ruhrgebiet zum Beispiel, wo wir ein ganz dichtes Netz haben, wenn es an einer Stelle einen Stau erzeugen kann, hat das Auswirkungen auf das ganze Netz innerhalb von wenigen Minuten.
Um noch einmal auf Ihre Arbeit zu sprechen zu kommen, Michael Schreckenberg, was für Modelle brauchen Sie, um Stau auf den Grund zu gehen, um Stau zu erforschen?
Wir benutzen Simulationsmodelle, die im Computer 1:1 darstellen, was auf der Straße passiert oder zumindest, was wir meinen, was dort passiert. Das sind mathematische Modelle, die einzelne Fahrzeuge auf einem virtuellen Straßennetz bewegen. Und da können wir dann sehr schön untersuchen, wie Staus entstehen, wie man sie verhindern könnte. Ich habe zusammen mit einem Kollegen 1992 das sogenannte Nagel-Schreckenberg-Modell entwickelt, was heute das wohl weit verbreitetste in diesem Gebiet überhaupt ist. Das war sogar die 1-Million-Euro-Frage bei Wer wird Millionär letztes Jahr. Wurde auch richtig beantwortet. Also da kann man noch sehr viel erforschen, weil die Psychologie des Menschen im Fahrzeug ist mit mathematischen Regeln nur sehr schwer zu fassen. Das ist für uns wie eine Blackbox. Wir machen sehr viele Experimente auch mit Menschen, um gerade auch diese Faktoren mit einzubeziehen. Aber da ist noch viel zu tun in der Zukunft.
Also im Moment konzentrieren Sie sich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, immer noch auf mathematischen Formeln. Wie das Verhalten von den Fahrenden damit einspielt, das ist noch ein Geheimnis.
Wir machen Experimente, um zum Beispiel herauszufinden, wie Menschen auf Verkehrsinformationen reagieren.
Wie reagieren Sie?
Also wenn wir eine Prognose machen, in einer halben Stunde wird dort ein Stau sein, dann haben wir herausgefunden, werden so 44% darauf sensibel reagieren, die Strecke verlassen und irgendeine andere Route suchen. 14% sind Taktierer, die fahren gezielt in den Stau hinein, weil sie denken, die anderen werden den jetzt umfahren und ich bin dann alleine auf der Strecke unterwegs. Und 42% sind konservativ, das heißt, die machen das, was sie sich einmal vorgenommen haben und werden ihre Entscheidung nicht ändern. Eine Untergruppe der stoisch-konservativen, die ist tatsächlich so aufgelegt, dass sie immer exakt das Gleiche tut. Und das ist leider die Gruppe gewesen, die am Ende am erfolgreichsten war. Das soll jetzt kein Hinweis sein, alles zu ignorieren, was es an Verkehrsinformationen gibt. Man fragt mich dann auch immer, was ich denn eigentlich machen würde. Am Ende würde ja die ganze Forschung doch nichts helfen, wenn man immer doch nur das Gleiche tun sollte.
Und um noch einmal auf die Psychologie zu kommen, was für verschiedene Stautypen unterscheiden Sie?
Wir unterscheiden eben gerade die Sensiblen, die schnell die Strecke wechseln, die Taktierer, die versuchen, mit eigenen Strategien zu arbeiten und die Konservativen, die eher zurückhaltend sind. Und es gibt noch eine ganze andere Menge Untertypen, also auch diejenigen, die jetzt im Stau versuchen zu taktieren. Es ist zum Beispiel ein psychologisches Element, dass die Menschen immer denken, sie würden von mehr Autos überholt, als sie selber überholt haben. Mhm. Das liegt daran, dass die Fahrzeuge, die sie überholt haben, vor ihnen fahren, während die Fahrzeuge, die sie selber überholt haben, hinter ihnen verschwinden, aus den Augen, aus dem Sinn. Und die anderen prägen sich stärker ein. Man hat dann immer so das Gefühl, von doppelt so viel Autos überholt zu werden, wie man selber überholt hat. Das führt zu ständigen Spurwechseln. Und diese Spurwechsel führen dann zu Staus, wie eben besprochen. Das heißt, dann entstehen wieder diese Stauwellen. Aber leider denken Autofahrer nur nach vorne. Was hinter ihnen passiert, ist ihnen am Ende egal, denn sie werden in dem Stau, den sie da erzeugt haben, ja nicht mehr drinstehen.
Sowas kann in der Tierwelt wohl nicht passieren. Also ich denke da mal an Fischschwärme oder Vogelschwärme.
Man hat in der Tierwelt sehr viele Untersuchungen angestellt, gerade in der letzten Zeit, und man hat Erstaunliches herausgefunden, insbesondere bei Ameisen. Ameisen haben die wundervolle Eigenschaft, dass wenn es dichter wird, werden sie schneller. Und das heißt also, bei Ameisen hat man eigentlich überhaupt keinen Stau festgestellt. Die sind also in der Lage, auf diese Verdichtungen durch eine Erhöhung der Geschwindigkeit zu reagieren, um das damit aufzulösen. Andere Tierarten, Fischschwärme, Vogelschwärme sind in der Lage, praktisch synchron zu reagieren. Wenn man also die Hand auf einen Fischschwarm hinstreckt, in einem Aquarium, dann reagieren alle auf einmal gleichzeitig, also als ob sie aneinander gebunden wären. Und das können wir Menschen leider nicht. Wir haben eine Reaktionszeitverzögerung von circa einer Sekunde. Und das führt dazu, dass wir dieses synchronisierte Verhalten überhaupt nicht auf der Straße praktizieren könnten. Aber wir könnten von den Ameisen lernen. Das heißt, dass wir uns alle kooperativer auf der Straße bewegen. Ameisen denken nicht an sich, sie denken an das Gesamtsystem, wenn sie überhaupt an etwas denken. Und das heißt also, sie sind in der Lage, sehr effektiv Straßennetzwerke zu nutzen. Das wird insbesondere nun in Indien stark untersucht und wir hoffen, uns daraus Erkenntnisse Erkenntnisse zu gewinnen, die wir dann auch auf der Straße durch Informationssysteme zwischen den Fahrzeugen umsetzen können, also die Fahrzeuge wie Ameisen praktisch dann bewegen.
Im Vergleich zur Tierwelt ist also der Mensch durchaus überfordert beim Unterwegssein in Massen. Verkehrssysteme sind jetzt angesprochen worden von Michael Schreckenberg. Wie gut können eigentlich so moderne technische Errungenschaften wie Navigationsgeräte helfen in der Stausituation? Antwort darauf gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf dem Eis. Wir reden über Stau heute im Treffpunkt auf DRS1. Wir Menschen sind offenbar einfach zu undiszipliniert, wenn man das vergleicht mit der Tierwelt, wenn wir vorher erfahren haben. Nicht zuletzt drum kommt es im Strassenverkehr gang wieder zu Stau. Es lenkt ja einer, der nebenaus tanzt und schon kommt der Verkehr zum Stocken. Ich bin im Gespräch mit dem Stauforscher Michael Schreckenberg von der Universität Duisburg-Essen, im Moment gerade im Wallis in den Ferien. Herr Schreckenberg, heute gibt es ja Navigationsgeräte, die Umfahrungsempfehlungen abgeben. Sagen Sie mir, was kann diese Technologie wirklich helfen?
Navigationsgeräte von heute versuchen einem recht frühzeitig eine Umfahrung zu empfehlen. Man greift dabei auf Verkehrsinformationen von der Strecke zurück. Der Wert dieser Informationen ist nicht immer wirklich so groß, dass sich eine Umfahrung lohnt. Es werden häufig Staus gemeldet, die gar nicht existieren. Man umfährt also einen nicht existierenden Stau. Es ist in der Tat so, dass es in den meisten Fällen auf den Autobahnen sich nicht lohnt, diese zu verlassen. Das ist dann wieder nur ein psychologischer Effekt. Wenn man einen Stau umfährt über die Landstraßen vielleicht, dann ist man ständig in Bewegung. Man sieht keinen Stau. Man hat am Ende eine halbe Stunde länger gebraucht, keinen Stau gesehen. Und man ist glücklich, zufrieden, man hat meint jedenfalls das Richtige getan. Aber wäre man auf der Strecke geblieben, hätte man gesehen, dass es zwar nervig Stop and Go weitergeht, aber man hätte am Ende vielleicht nur eine Viertelstunde länger gebraucht und die Zeit verrinnt aber dort wesentlich langsamer. Außer bei Vollsperrung, da ist es tatsächlich so, wenn der Verkehr vollkommen zum Erliegen kommt, dann führt die Polizei zurück, man wird dann auf entsprechende Anschlussstellen zurückgeführt und dann über das nachgeordnete Netz geführt. Das ist aber so, dass die Straßen neben den Autobahnen längst nicht die Kapazität haben. Also wenn 10% von der Autobahn runterfahren würden, ist dort alles dicht. Also das lohnt sich nur in den seltensten Fällen.
Michael Schreckenberg, Sie sprechen immer wieder von Psychologie. Jetzt kann man sich fragen, müssten die Autofahrer besser geschult werden, vielleicht um Staus zu verhindern?
Auf jeden Fall. Ich habe schon mehrfach vorgeschlagen, dass man, sagen wir so, alle 10 Jahre eine Art Fortbildung macht. Kein Zwang, vielleicht kriegt man dadurch hinterher Vorteile bei der Versicherung oder woanders, sodass man den Menschen mitteilt, wie komplex Verkehr heute eigentlich geworden ist. Ich selber fahre schon auch weit über 30 Jahre Auto, bin auch nie weiter fortgebildet worden. Also manchmal kennt man die Verkehrszeichen gar nicht mehr, die dort an der Straße stehen oder die Einrichtungen, die technischen, die neu sind. Und man weiß auch gar nicht, was das eigene Verhalten tatsächlich für Auswirkungen haben kann. Darüber machen sich die Menschen wenig Gedanken. Denn im Verkehr ist es so, dass man als Einzelner tatsächlich massive Auswirkungen erzeugen kann. Das heißt, wenn ich morgens auf einer vielbefahrenen Autobahn mich querstelle, dann kommt der Verkehr doch komplett zum Erliegen. Und ich bin ja nur ein Einzelner. Man denkt immer, als Einzelner hätte man nicht so eine große Auswirkungsmöglichkeit. Aber das ist im Verkehr eben ganz anders. Und das muss man den Menschen immer mal wieder bewusst machen, auch wie sie sich kooperativer auf der Straße verhalten. Denn es ist tatsächlich so, wenn Menschen ins Auto steigen, werden sie auf einmal ganz andere Wesen. Sie haben ganz andere Emotionen, als sie die normalerweise im privaten Leben haben würden. Das hat auch etwas mit der Anonymität im Fahrzeug zu tun. Die anderen kennen mich ja nicht und da kann ich dann auch mal etwas ausleben, was ich sonst so nicht praktizieren würde.
Zum Beispiel ständiges Spurenwechseln.
Der ständige Spurenwechsel ist eine Unart und es ist halt langweilig, in einer Kolonne zu fahren und man versucht dann noch mit allen Mitteln etwas klüger zu sein, in Anführungsstrichen, als die anderen. Und dazu gehört dann eben das kluge Spurwechseln, was aber am Ende gar nicht klug ist, denn man erzeugt nach hinten hin weitere dichte Wellen und bringt Unruhe in den Verkehr. Man würde am besten ganz harmonisch mit den anderen mitfließen, auch Abstand halten zum Vordermann, damit man Geschwindigkeitsdifferenzen besser ausgleichen kann, nicht zum Stillstand kommt, wenn der zum Stillstand kommt. Aber dann haben die meisten wieder Angst, dass einer dazwischen wechselt und man schließt die Lücke dann, man kennt das. Und damit bringt man eigentlich dieses hoffnungsvolle Szenario dann wieder komplett zum Erliegen.
Jetzt abgesehen von einem Fahrspurenwechselverbot, was wäre Ihrer Meinung nach das beste Rezept gegen Stau?
Wenn wir einmal von der Infrastruktur ausgehen, wie wir sie heute haben, könnten wir sie in jedem Falle intelligenter nutzen. Dass es einen großen Ausbau noch geben wird in der Zukunft, das glaube ich nicht. Es wird tatsächlich Erweiterungen geben, aber wirklich viele neue Autobahnen werden wir in der Zukunft nicht haben. Auch die Bevölkerung wird insgesamt in Deutschland zum Beispiel massiv schrumpfen. Also ist so, dass man dann mit intelligenten Systemen in der Zukunft die Straße besser nutzen kann. Da wird zum Beispiel die sogenannte K2K-Informationen kommen, also Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation, sodass die Fahrzeuge sich unterhalten. Und das heißt also, ein entgegenkommendes Fahrzeug erzählt meinem Fahrzeug, was auf der Strecke vor mir passiert. Also zum Beispiel ein Stauende zu erwarten ist, das ist immer unwahrscheinlich gefährlich. Da sieht man immer schlimme Auffahrunfälle. Sicherheit ist nun mal im Verkehr immer noch das Höchste. Aber man kann auch andere Informationen austauschen, zum Beispiel über Wetterbedingungen, Nebelbänke, über Verdichtungen, sodass er mir erzählt, ich würde jetzt besser doch runterfahren. Also die Fahrzeuge werden intelligenter und die können auch dann mit fest installierten Informationssystemen am Wegesrand Informationen austauschen. Das erfordert natürlich ein riesiges System an Datenverarbeitung mit den hunderttausenden Fahrzeugen, die da unterwegs sind. Aber das würde nochmal einen echten Gewinn an Informationen bringen. Aber da ist die Wissenschaft noch nicht so weit, wirklich nutzbringende Informationen aus den Fahrzeugdaten zu erzeugen. Da gibt es große Forschungsprojekte, aber ich schätze mal, das wird noch so 10 bis 15 Jahre dauern, bis wir davon wirklich profitieren.
Das also Ihre Zukunftsvision. Erlauben Sie mir noch eine kurze Frage zum Schluss. Warum gibt es keine Patentrezepte gegen Stau? Ich meine, die Forschung weiß theoretisch, so wie Sie jetzt erzählen, so viel über Verkehrsverhalten und Staus. Warum gibt es da kein Patentrezept?
Stau ist etwas ganz Natürliches, sage ich immer. Er tritt eigentlich in Natur an vielen, vielen Stellen auf. Wie gesagt, Ameisen sind in der Lage, ihn doch relativ effektiv zu verhindern. Aber überall bei Mikroben, bei mal Tieren an der Wasserstelle, überall, wo gleiche Objekte versuchen, die gleiche Ressource, die begrenzt ist, zu nutzen, dann entsteht Stau. Und man muss eben nur lernen, den Stau zu handeln, zu planen. Und da sind wir noch nicht so weit. Wir empfinden immer die anderen Menschen, die uns am Fortkommen hindern, tatsächlich als störend. Und wir sollten da zu einer anderen Ansicht kommen, nämlich, dass wir das System miteinander nutzen und nicht gegeneinander. Und wenn wir das von den Ameisen lernen können, dann können wir auch noch eine Reihe Staus beseitigen. Aber alle, das ist eine Vision, die niemals Wirklichkeit wird.
Die Ameisen seien ein gutes Beispiel. Der Professor Michael Schreckenberg ist das aus der Ferien im Wallis. Er ist weltweit einer der führenden Stauforscher und hat als einziger europäischer Wissenschaftler einen Lehrstuhl für Physik von Transport und Verkehr an der Universität Duisburg-Essen. Schönen Urlaub und vielen Dank, Herr Schreckenberg. Alles
Dankeschön.
Gute. Tschüss. Mal schauen, wie es mit dem Osterstau eigentlich schon steht, irgendwo im Land. Also ich meine, ganz konkret beobachten kann man das wahrscheinlich am besten im Herz von der Schweizerischen Verkehrsmanagementzentrale zu Emmenbrück. Was dort im Moment abgeht, erfahren wir gerade in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Tu repars vers tes galères, mais cette fois ça sera sans moi. Sur la route 66, personne ne t'attend là-bas. Une musique bar désertique, avec des fantômes que tu ne vois pas, coupe légendaire, croisée des mystères, mais maintenant sans rien, dans l'oubli. Chanteur, guitare. se ne t'attend là-bas. Plus de musique par des intimes. Rien que des fantômes que tu ne vois pas. Toutes les gendarmes croisés des mystères. Mais maintenant sans rien.
DRS1 Treffpunkt am Puls vom Strassenverkehr. Wenn ihr gerade auf der Autobahn unterwegs seid, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr mehr oder weniger beobachtet werden. Also, ich rede hier vom Verkehrsfluss. Der wird landauf, landab genauestens analysiert und gemanagt. So stelle ich mir das zumindest vor. Und zwar dort, wo meine beiden Reporterkollegen Zwischenstation gemacht haben auf ihrem Osterfährtli. Der Felix Münger ist jetzt sozusagen im Hirn von dieser Verkehrsmanagementzentrale in Emmenbrück. Felix.
Ja, und in dieser Verkehrsmanagementzentrale hat es ganz einen Haufen Bildschirme. Das Ganze ist ein Raum, etwa so gross wie eine Turnhalle. Da zähle ich ungefähr über 30 Bildschirme. Da sind im Moment 3 Leute am Arbeiten, sogenannte Operatoren. Und die schauen die Bildschirme an, die überwachen den Verkehr, der im Moment auf dem schweizerischen Autobahnnetz, auf dem Nationalstrassennetz unterwegs ist. Es hat Karten, es hat Grafiken, es hat Zeichnungen, es hat Kamerabilder. Einer der Operatoren hier, der Chef des Teams im Moment, ist Jean-Pierre Bangarel. Herr Bangarel, was genau sehen wir jetzt auf diesen 6 Bildschirmen, die wir hier vor uns haben, an dem Arbeitsplatz, wo Sie arbeiten?
Also wir haben hier verschiedene Geräte, die uns die Möglichkeit geben, den Verkehr, die aktuelle Verkehrssituation auf den Autobahnen in der Schweiz zu beurteilen. Einerseits haben wir eine Darstellung, die auf Google Earth beruht, wo wir die Online-Zähler darstellen auf dem System, wo uns zeigt, in welchem Autobahnabschnitt allenfalls eine größere Verkehrsbelastung vorliegt.
Also da haben wir jetzt den Ausschnitt Vierwaldstättersee bis Brienzersee, Thunersee noch ein Stück. Da haben wir also die Zelisberg-Autobahn drauf. Da haben wir die Strasse über den Brünigpass, Berner Oberland. Und das ist jetzt, die Strassen sind jetzt grün angezeichnet. Was heisst das?
Grün heisst, dass es buchstäblich im grünen Bereich liegt, der ganze Verkehr. Das heisst, wir haben zurzeit keine Störungen auf diesem Netz und die Verkehrsbelastung, also die Qualität und die Menge, die drauf verkehrt, ist so klein, dass im Moment keine Behinderungen vorkommen in diesem Abschnitt.
Aber Herr Bangarel, wie wissen Sie jetzt das? Haben Sie dort lauter Leute aufgestellt, die den Verkehr zählen? Wie muss man sich das vorstellen?
Auf der Autobahn in der Schweiz sind zurzeit ungefähr 180 Online-Zähler installiert.
Was sind das?
Online-Zähler, das ist ein Gerät, wo ein Impuls ausgelöst wird, wenn ein Fahrzeug darüber fährt. Und das tut wiederum den Verkehr registrieren, die Verkehrsmenge letztlich. Und aufgrund von dieser Verkehrsmenge wird das nachher alle 3 Minuten hochgerechnet und gibt eine Verkehrslagedarstellung. Und dann sieht man, wie sich der Verkehr in den nächsten Stunden wird entwickeln.
Vorher haben wir in den Verkehrsmeldungen gehört, dass eigentlich alles flüssig läuft. Sehen Sie jetzt hier auf Ihrer Karte etwas anderes? Also der Ausschnitt ist grün, aber ist es irgendwo etwas anders in der Schweiz im Moment?
Nein, wir können ja das zoomen und die ganze Schweiz drauf tun. Ich kann Ihnen das hier vielleicht schnell zeigen. Und dann stellt man relativ schnell fest, dass in der ganzen Schweiz zurzeit keine Verkehrsbehinderungen vorliegen auf den Autobahnen.
Also man sieht, dass das Autobahnnetz schön dick grün auszogen. Das schlägt natürlich das Herz grösser. Wobei, es ist eigentlich ein bisschen langweilig bei Ihnen, oder?
Nein, es eigentlich nicht, denn wir befinden uns ja mitten im Osterferienverkehr und wir beobachten natürlich vor allem am Gotthard den Verkehr Richtung Norden im Moment am Ostermontag, so wie wir es vorhin Richtung Süden beobachtet haben.
Und also dort ist auch immer noch grün. Jetzt haben Sie auf dem anderen Bildschirm haben Sie auch einen Ausschnitt, der ist jetzt so Egerking, Diekte ist da drauf und da hat es so sind auch die Autobahnen fest, fett ausgezogen und dann hat es so grüne Punkte drauf. Was ist das genau?
Das sind Positionen von Webcams, die wir allenfalls können anklicken können, wenn in einem bestimmten Autobahnabschnitt ein Ereignis, beispielsweise ein Unfall ist, und können schauen, ob wir auf einer Videokamera die Situation können sehen und so die Situation auch richtig können beurteilen vor Ort, dass wir die geeigneten Massnahmen nachher können treffen können.
Das ist also wirklich Big Brother. Da sehen Sie auf ganzen Haufen Stellen von der Autobahn, über 100 können Sie da einfach anschauen und die Leute überwachen.
Also Big Brother ist es nicht, es dient uns lediglich zur Lagebeurteilung. Wir sind aufgrund der Bilder auch nicht in der Lage, Personen zu erkennen oder Kontrollschilder abzulesen. Das geht aus Datenschutzgründen schon nicht.
Und Bussen verteilen, wenn jemand schnell fährt?
Das ist recht nicht. Im Übrigen ist es Sache von der Polizei, Bussen zu verteilen und nicht vom Astra.
Jetzt, ich interessiere mich jetzt für die Kamera, ich greife jetzt einfach zufällig eine raus, wenn ich darf, Rotrist, der hat 58.1ZH, heisst die. Können Sie da mal schauen, ob man da etwas sieht?
Also 58.1 ist Kilometrierung auf der A1 und ZH heisst Richtung Zürich. Und wenn Sie jetzt auf das Bild schauen, Sie sehen es selber, es ist in beide Richtungen, sowohl Blick Richtung Zürich als auch Richtung Bern, sehr schwacher Verkehr.
Ja, da
drüben. Flüssig. Ja. Und ja, es entspricht eigentlich dem, was man am Ostermontag etwa hat.
Ja, jetzt noch im Moment.
Das ist ja so.
Also da tröpfelt jetzt der Verkehr, ich sehe da gerade zwei Gas in beide Richtungen, ist einer unterwegs. Ja, also da ist sicher im Moment ein Stau in weiter Ferne. Also Sie haben einerseits Informationen da von den Sensoren, die Sie gesagt haben, die in der ganzen Schweiz verteilt sind. Andererseits haben Sie, falls es irgendwo Stau gäbe, hätten Sie Kameras im Einsatz. Was machen Sie denn jetzt, wenn es mal nicht mehr grün ist, sondern eben orange bzw. rot wird, also wenn es einen Stau könnte geben?
Als erstes schauen wir mal, was sagen unsere Online-Zähler? Haben wir wirklich eine Zunahme vom Verkehr? In welche Richtung? Was ist der Grund? Wir konsultieren das Informationssystem, das Sie auf diesem Bildschirm da unten sehen, wo alle Verkehrsmeldungen von der ganzen Schweiz zusammengetragen werden, wo die Polizeien angeschlossen sind. Allenfalls ist ein Verkehrsunfall der Grund von einem Stau. Es kann aber auch einfach eine normale Verkehrsüberlastung sein. Und dann schauen wir, wie lange geht das Ereignis, gerade bei einem Verkehrsunfall. Wenn es weniger als eine Stunde geht, werden wir kaum Massnahmen ergreifen, weil eine Umleitung oder eine Ableitung oder eine Alternativroute einzurichten oder bis die Leute das benutzen, ist in der Regel das Ereignis schon wieder vorbei und die Situation normalisiert sich auf der Autobahn.
Aber was können Sie denn machen, Massnahmen ergreifen? Was ist möglich? Von daher.
Also wir haben Verkehrsmanagementpläne, die mit den Kantonen koordiniert sind, wo eigentlich das Vorgehen bei verschiedenen Verkehrssituationen auf der Autobahn klar umschreiben. Und in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei empfehlen wir allenfalls Alternativrouten. Oder wenn es eine totale Blockade ist, halt eine Umleitung auf ein Kantonsstrassennetz. Wobei das Ziel des Astra immer ist, den Verkehr via Autobahnnetz umzuleiten und nicht auf ein niedergeordnetes Netz abzuleiten.
Also nicht, dass Sie auf einmal jetzt den Verkehr durch Dörfer durchleiten, weil einfach die Autobahn verstopft ist. Das wäre dann eigentlich nicht die Idee. Vielleicht noch ganz zum Schluss die Frage, hat das System auch Grenzen? Oder kann ich jetzt davon ausgehen, in Zukunft gibt es in der Schweiz keine Staus mehr, weil die guten Herren, es sind im Moment Herren, meist hat auch eine Dame, die guten Leute da von der Verkehrsmanagementzentrale den Verkehr so wunderbar verteilen.
Also Grenzen vom System sind natürlich dann dort erreicht, wenn man in einem bestimmten Abschnitt keine Möglichkeit hat, den Verkehr umzuleiten, weil es halt keine Alternative gibt, gibt es da keine. Es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass es in Zukunft gar keinen Stau mehr gibt. Aber das Ziel ist, den bestehenden Verkehr zu verflüssigen auf den Autobahnen und möglichst sicher und emissionsarm zu leiten und zu lenken.
Dann wollen wir schauen, wie Ihnen das gelingt. Das System ist seit dem letzten Jahr im Betrieb. Also Sie haben jetzt ein gutes Jahr. Sind Sie jetzt am Arbeiten mit dem? Wie man das wird handhaben, man sieht es. Ich auf jeden Fall persönlich fahre in Zukunft sicher leicht anders durch die Gegend, wenn ich weiss, dass die guten Geister von der Verkehrsmanagementzentrale mich immer im Auge haben und eigentlich doch ihres Möglichen tun, mich staufrei über die Schweizer Strassen zu lenken.
Der DRS1-Reporter Felix Münger aus dem Hirni von der Verkehrsmanagementzentrale in Emmenbruck. Natürlich habe ich hier im Radiostudio auch ein Bildschirm mit Verkehr drauf. Jawohl. Allerdings sehe ich nicht Autos, sondern eben Verkehrsmeldungen. Immer, wenn eine neue Verkehrsmeldung reinkommt, fängt das Lämpchen an zu blinken. Diese Meldungen, die kommen alle von Via Suisse in Biel. Wie dort genau der Alltag aussieht und wo die Verkehrsmeldungen da genau herkommen, das erfahren wir gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf dem Eis.
I wanna wake up in the morning. I wanna hear the rain come down. I wanna walk along the ocean. I wanna feel you with me now. But I'm so far from the water, and the sun is hot and dry, and the ground is cracked and broken. 50 million tears I cry. 50 million
Seven tears I cry. One for every thought of you that passes by. 50 million tears won't be enough to wash away the dreams we made and all this love inside. I wanna touch you more than ever. I wanna make your heart beat wild. I wanna feel your skin on my skin. I want the innocence to die. But I can reach across the ocean. I can be there by your side. I can wonder if you're safe from harm. So 50 million tears I cry. 50 million tears I cry. One for every thought of you that passes by. 50 million tears won't be enough to wash away the dreams we made and all this love inside. Cuando estás conmigo, I get inside. Tears I cry. One for every thought of you that passes by. But 50 million tears won't be enough to wash away the dreams we made and all this love inside. 50 million tears I cry. One for every thought of you that passes by. 50 million tears won't be enough to wash away the dreams we made and all this love inside. I can't believe you're out looking for somebody new.
Sie büscheln Verkehrsmeldungen. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden. Via Suisse in Biel ist der Betrieb, wo verschiedene Medien im Land alles aufbereitet, wo stauen oder stocken auf den Schweizer Strassen und auch auf den Schienen. In unserem Programm von Schweizer Radio DRS zum Beispiel ist neben den Nachrichten, glaube ich, nicht so stark vertreten wie eben die Verkehrsinformationen. Jetzt bin ich telefonisch verbunden mit dem Stefan Sonderegger von der Via Suisse Biel. Stefan Sonderegger, wie streng heiter Sie jetzt in den letzten Tagen über Ostern erlebt? Gibt es da Sonderschichten bei euch?
Ja, also wir haben natürlich schon besondere Aufmerksamkeit jetzt über Ostern. Hankerum ist natürlich auch recht voraussehbar, was passiert. Also jetzt von mir zum Beispiel eine Liste von Ostern im Jahr 2006 und ich kann sagen, es ist bisher ähnlich abgelaufen. Von dem her ist jetzt nichts unerwartet, was diese Ostern passiert ist.
Habt ihr auch Stauwetten abgeschlossen bei euch im Team?
Nein, so staufanatisch sind wir jetzt auch nicht, dass wir da drauf wetten. Also wir schauen die Sache eher nüchtern an und also wir hoffen natürlich, dass es möglichst wenig Stau gibt.
Und wenn ihr die Sache nüchtern anschaut, Stefan Sonderegger, wenn und wie kommen denn die Verkehrsmeldungen zusammen? Was sind die Informationsquellen, die ihr zur Verfügung habt?
Also unsere Hauptquellen sind immer noch Kantonspolizeien, die sich bei uns melden, sobald sich etwas bewegt. Bei den Routinenstaus, sagen wir gerade in der Region Zürich herum, funktioniert das sehr, sehr gut. Bei anderen Orten, wo sagen wir vielleicht weniger Staus gibt, haben wir auch noch Webcams, wo man schauen kann. Falls etwas los ist, sind wir dort manchmal schneller als die Polizei selber, weil die müssen dann noch Patrouillen vor Ort schicken. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die uns anrufen, sogenannte Staumelder. Und wir sind natürlich froh um jede Information, die wir von dieser Seite überkommen.
Aber wie glaubhaft sind so Staumelder am Telefon? Das muss ja von euch auch irgendwie noch verifiziert werden, bevor das als Verkehrsmeldung rausgeht, oder?
Sagen wir, wenn es für uns glaubhaft wirkt, dann gehen wir es durch. Natürlich ist es immer so, dass wir nachdem dass wir so eine Meldung bekommen haben, tun wir es nachher noch anrufen, mit der Polizei anschauen. Und eine Meldung kann man ja dann schnell wieder zurückziehen.
Wenn man in grossen Weltstädten unterwegs ist und Radio hört, gibt es eigene Programme für Verkehrsinformationen, in Los Angeles oder so. Da sind Helikopter im Einsatz. Machen die das auch manchmal?
Ja, wir haben auch einen Helikopter, der ist abrufbereit. Der fliegt normalerweise am Montag und am Freitag. Also nicht jedes Mal, aber falls der Bedarf da ist, hätten wir auch einen Helikopter zuständig. Wo man dann losschicken könnte.
Apropos Staumelder und Leute, die euch anrufen, inwiefern rufen die Leute euch auch mal an, weil sie einfach genervt sind im Stau innen?
Es kommt eigentlich nicht so häufig vor, aber es gibt natürlich schon ab und zu Leute, die einfach ihre Gefühle loswerden und da haben wir dann mehr die Funktion von Psychologen als von wirklich Staumelder.
Was für Gefühle gehen sie da durch?
Ja, eben... Sie sind natürlich genervt, einerseits, wenn der Stau nicht mehr besteht. Oder sie sind genervt, wenn sie in den Stau reinkommen und sie sind nicht informiert worden darüber. Und häufig ist es dann so, wenn man mit der Polizei die Sache anschaut, dass es nur ganz ein kleiner Stau ist, aber in der subjektiven Wahrnehmung ist man dann dort und stockt. Und dann will man natürlich, dass das auch am Radio durchgegeben wird. Und das ist jetzt egal, ob es auf einer Autobahn ist oder auf irgendeinem Kiesweg. Irgendwo auf dem Land raus.
Gibt es da auch mal Leute, die anrufen und Danke sagen, dass ihr etwas durchgegeben habt?
Das kommt eigentlich eher selten vor, muss ich jetzt ehrlich sagen.
Zum Beispiel Falschfahrer?
Falschfahrer, die selber anrufen?
Nein, solche, die wir durchgegeben haben. Oder? Das wäre ja eine Variante. Oder? Das ist noch nie passiert.
Also es ist, da bin ich noch nicht dabei gewesen, aber vor ein paar Jahren war es tatsächlich mal so gewesen, dass... Eine Frau war unterwegs und hat uns angerufen und hat gesagt, wenn sie es nicht am Radio gehört hat, dann würde sie und ihr Kind, das dann im Auto war, jetzt nicht mehr da. Also sie hat dann gar noch auf die Seite und ausweichen.
Darum ist es wichtig, dass wir alle hier am gleichen Strick ziehen und das Ganze ganz, ganz speditiv machen. Stefan Sonderegger von Via Suisse in Biel. Noch ganz einen guten Ostermäntig. Wie lange geht eure Schicht noch?
Ja, wir haben mehrere Schichten. Also die Schicht, die sogenannte Frühschicht, geht es noch bis am Mittag um 1.
Vielen Dank. Ruhige Montag hoffe ich für euch, dass der Ton nicht allzu fest in Stress reinkommt. Danke fürs Gespräch.
DRS 1 unterwegs am Ostermäntig.
Also es sind Hunderttausende von Leuten, die in unserem Land jeden Tag zum Beispiel zur Arbeit pendeln, wenn sie nicht gerade so einen Osterausflug machen, ob mit dem Auto oder mit dem Zug. Ich glaube, da müssen wir recht geben, das Mobilsein ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Wie sich das Mobilitätsverständnis und das Mobilitätsbedürfnis im Laufe der Zeit verändert haben, das wollen wir in dieser Stunde ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, hier im Treffpunkt auf dem Eis im Studio Dani Vorler. Guten Tag!
Sincero, un amor enter mi vida, un amor que por cuanto dure tiempo nan duro, di mi vida, me quiero un amor de verdad, un amor con felicidad, un amor con cariño, que por cuanto dure tristeza. Quiero un amor cu fuerza, cu ta respeta. Nos amor, me quiero un amor pinichona, cu Jesús de nos vida. Me quiero un amor cu coraje, un amor bien de color. Me quiero un amor, un amor, un amor enter mi vida.
DRS 1 Treffpunkt am Ostermäntig, ganz unserer Mobilität gewidmet. Meine beiden Reporterkollegen leben heute ja Mobilität im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind den ganzen Tag im ganzen Land unterwegs. Zurzeit immer noch in der Verkehrsmeldezentrale zu Emmenbrück. Ein guter Ort, um sich über unser Mobilitätsbedürfnis ein paar Gedanken zu machen. Crispin Zimmermann.
Ich habe neben mir den Herr über die Verkehrsachsen, die wir hier sehen, aus dem Verkehrsmanagementzentrale in Emmenbrück. Es ist das der Vizedirektor vom ASTRA, Bundesamt für Strassen, der Erwin Wieland. Guten Morgen, Herr Wieland.
Guten Morgen.
Wir stehen vor einer gewaltigen Schweizer Karte. Die hat den Titel «Schweizerisches National- und Hauptstrassennetz». Und darauf sind grün die Autobahnen eingezeichnet, blau sind die normalen Verkehrsstrassen. Und wenn man jetzt das alles mal so auf einen Blick sieht, muss man also sagen, was da in den 60er Jahren entwickelt worden ist, das ist klein, aber fein, eine gewaltige Sache. Was hat man sich in den 60er Jahren überlegt?
Ja, wie Sie gesagt haben, also die Nationalstrassennetze, die haben ihren Ursprung in der etwa 1960 gemacht. Zu dem Zeitpunkt haben die eidgenössischen Räte das Netz, so wie wir es jetzt heute kennen, beschlossen. Das umfasst heute etwa 1850 Kilometer, die zu unseren Strassen gehören. Ja, und eigentlich hat es dann zumal drei primäre Funktionen gehabt, das Netz. Es hat erstens sollen die mittleren und die grösseren Städte miteinander verbinden. Es hat zweitens sollen die Landesteile mit diesen Städten verbinden. Und die dritte Funktion, die das Netz damals hatte, das ist, die Schweizerische Nationalstrassennetz an die Fernverkehrsstraßen im Ausland anzubinden. Das sind die drei Kernelemente von diesen Strassen dazumal.
Und was man seinerzeit beschlossen hat, das ist das Grösste gewesen. Und ich glaube, immer noch jetzt das Grösste, was man je beschlossen hat, vom Volumen her, vom Finanziellen her, wo das schweizerische Parlament abgesegnet hat.
Ja, das ist in der Tat so. Also wir sind ja in der Zwischenzeit schon fast über 50 Jahre an der Vollendung von dem Netz bauen. Es hat immer noch nicht alle Elemente, die fertiggestellt sind. Also wir sind immer noch an diesem Riesenwerk am Arbeiten.
Also immer noch die Ideen, die man seinerzeit hatte, muss man jetzt bauen. Schauen wir, was war die allererste Idee, die uns das erste Stück Autobahn in der Schweiz gebaut wurde? Wo war das, wenn man auf die Schweizer Karte schaut?
Also da sind wir eigentlich ganz in der Nähe von diesen Netzen. Also wir haben hier irgendwo im Raum Horf, Hergiswil, wo man einen von den ersten Nationalstrassenabschnitte in Betrieb genommen hat, also Anfang von den 60er Jahren. Ja, das ist da gewesen.
Und wo ist das neueste Stück, wo man jetzt ganz stolz drauf ist, dass jetzt das noch verwendet wird?
Also einer von den ganz grossen Elementen, wo jetzt der Nexions in Betrieb gehen wird, das ist die Westumfahrung von Zürich mit dem Uetliberg-Tunnel. Das wird dann etwa Anfang Mai so weit sein. Also das ist dann ein ziemlich grosses Bauwerk, das wieder in Betrieb gehen wird.
Und wann ist die grosse Vision aus den 60er Jahren fertig?
Ja, also wir haben jetzt noch etwa 8 Jahre verschiedene Fertigstellungsarbeiten, die noch machen sind. Aber selbstverständlich steht die Zeit nicht still. Also man ist ja auch wieder überprüfen, stimmt das Netz überhaupt noch? Erfüllt es die Funktionen, die man ursprünglich mal zugedacht hat? Noch müssen wir das Netz gegebenenfalls auch wieder anpassen.
Das wäre natürlich die nächste Frage jetzt. In den 60er Jahren hat man das ja ein bisschen anders vielleicht gedacht, dass der ganze Verkehr könnte rauskommen könnte. Mittlerweile wissen wir, es kommen immer mehr Autos, es gibt immer mehr Verkehr. Hinter uns sind Staucomputer, es gibt auch immer mehr Stau. Ist es richtig, was man gebaut hat und was man momentan da baut? Oder hätte man eigentlich ganz anders müssen anfangen, jetzt aus heutiger Sicht?
Ja, ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, also wenn mich heute einer fragt, wie sieht die Welt in 50 Jahren aus, dann hätte ich jetzt für mich auch nicht den Anspruch, dass ich genau wüsste, wie das wäre. Und genau so ist es sicher auch dann gewesen. Also wenn man den Verkehr anschaut, eine Konstante hat es, der Verkehr hat immer zugenommen, und zwar immer schneller, als was man gedacht hat. Wir haben heute auf dem schweizerischen Netz, seit etwa 1970, hat sich der ganze Verkehr fast verdoppelt. Etwa 80% vom Verkehr fährt auf der Strasse, 20% ist öffentlicher Verkehr. Das Netz, das man heute an die Autobahnen sieht, insgesamt denke ich, ist das eine sehr gute Sache. Also ich habe höchste Ansehen vor den Planern, die Sachen dann gemacht haben. Was man natürlich schon sieht, ist, dass einfach die ganze Funktion des Netzes sich sehr verändert hat. Also die eher überregionalen Verkehr, die ich am Anfang erwähnt habe, die sind heute eigentlich nicht mehr so wichtig. Der wichtigste Teil der Autobahnen, das sind eher kleinräumige Verkehr, vor allem in und um die Agglomerationen, wo eben sehr viel Verkehr, der in die Agglomerationen rein will, der aus den Agglomerationen rausfährt, aber auch innerhalb der Agglomerationen unterwegs ist, heute die Autobahnen braucht. Wir haben heute häufig Situationen, dass man so zum Beispiel im Raum Bern, im Raum Zürich, im Raum Basel etwa 3/4 vom Verkehr haben, wo relativ kleinräumig ist. Und das ist sicher etwas gewesen, was man ursprünglich nicht so gedacht hat.
Das ganze Netz, das hat bis vor einem guten Jahr, eineinhalb Jahre etwa seitdem, hat das noch der Kanton gehört und der einzelnen Gebiete. In der 1.1.08 ist es in Bundesbesitz übergegangen. Auch das Management wird jetzt vom Bund aus gesteuert. Und sie haben mir gesagt, da ist noch Potenzial rum. Also der Verkehr, der durch die Schweiz durchkommt, sollte jetzt aus einer Hand, durch die grosse Bundeshand, jetzt besser gestreut werden. Wie geht das?
Also ich glaube, was Sie jetzt ansprechen, das sind die Veränderungen, die es mit dem neuen Finanzausgleich gegeben hat. Dort hat ja auch das eidgenössische Parlament entschieden, dass jetzt das ganze Nationalstrassennetz eben nicht mehr eine Gemeinschaftsaufgabe zwischen Bund und Kanton ist, sondern dass das jetzt der Bund federführend betreuen. Das hat verschiedene Vorteile. Es hat sicher einen Vorteil, dass wir beispielsweise jetzt über Ausbaumaßnahmen, über Standardisierungen, also wie sehen die Autobahnquerschnitte genau aus, hat es jetzt einen Grünstreifen der Mitte oder hat es einen Leitplank oder ist das eine Betonabschrankung, das können wir jetzt alles zentral vom Bund her steuern und auch so festlegen. Das war vorher schwieriger, weil wir 22 Autobahnkantone hatten, die eine sehr starke Rolle gespielt haben und dort natürlich auch ihre eigenen Vorlieben oder bevorzugten Lösungen können mitspielen lassen. Wichtig, was Sie jetzt gerade ansprechen, ist sicher auch die ganzen Ausbaufragen, also jetzt halt vom Bund her zentral, wenn man wirklich gesamtschweizerisch schauen kann, wo hat man welche Probleme, wie schwierig sind die Probleme, wie kann man sie lösen und mit welcher Priorität tut man sie lösen. Und das ist jetzt eben eine gesamtschweizerische Frage und nicht mehr eine primär kantonal prägte Frage. Und dort, denke ich, sind die grössten Vorzüge der jetzigen Lösung drin.
Und dort ist natürlich dann die Frage, soll es mehr Strassen geben oder soll es einfach weniger Autos geben durch die Schweiz durch?
Also die Fragen sind eigentlich auch auf der politischen Ebene relativ gut geklärt. Also wir haben im Moment eine Vorlage, die am Laufen ist. Das ist die sogenannte Engpassbeseitigungsbotschaft, wo wir vom Parlament den Auftrag haben, bis Ende dieses Jahr aufzuzeigen, wo sind die grössten Engpässe auf dem Nationalstrassennetz und wie kann man die beseitigen. Dafür stehen 5,5 Milliarden Franken zur Verfügung. Das ist so der Ausbauteil. Und der Managementteil, wo wir jetzt da heute primär darüber reden, das ist dann eigentlich die Frage, da hat es eine verfügbare Infrastruktur und dort geht es darum, die möglichst optimal zu nutzen.
Es steht also nichts still auf der Schweizer Strasse, weder auf den Autobahnen noch auf der sonstigen Strasse. Danke vielmals und dann sind wir gespannt, wie es weitergeht mit dem ganzen Netz. Erwin Wieland vom Astra.
Danke Ihnen vielmals.
Der DRS1-Reporter Crispin Zimmermann live aus der Verkehrsmanagementzentrale zu Emmenbrück. Unsere Reise geht jetzt weiter und sie geht zurück in die Vergangenheit. In die Zeit, wo es weder Auto noch Touristenmassen gegeben hat. Wir gehen zurück in die Zeit vom Mittelalter und machen die verblüffende Feststellung, dass es auch schon dann am Gotthard hat Stau gegeben. Kein Witz. Aufklärung, gerade nachher.
I can feel it in my blood. I can hear it in my footsteps. I can see it all around. That everywhere connections are breaking away. The people know that something must change. Must change. There are better men than I, who with courage and conviction are patrolling the lines. Waking up the sleepers who will not decide and do not think there's anything wrong. But we are all living here in this beautiful world, sharing sunrises every day. We may have different lives, but for all of us here we will stay. Living in one world, sleeping in one world, dreaming in one world, and no one's going anywhere. Living in one world, working in one world, breathing in one world, we're just the same as anyone. Doesn't mean that my God is greater than yours. It only means we all have the right to believe, 'cause nobody knows it for sure. For sure. If there's a heaven or hell or a sweet paradise or a place where we all meet again, 'cause with minimal change everyone here is the same. We're living in one world, sleeping in one world, dreaming in one world, and no one's going anywhere. We're living in one world, working in one world, breathing in one world, we're just the same as anyone. Sleeping.
everyone considered him a coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look, was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yellow's leaving." But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. When Tommy left the barroom, not a Gatlin boy was standing. He said, "This one's for Becky," as he watched the last one fall. And I heard him say, "I promised your dad not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man." Everyone considered him the coward of the county.
DRS1-Treffpunkt heute im Zeichen von der Mobilität. Gerade über Ostern sind es ja manchmal ganze Völkerwanderungen, die schnell für ein paar Stunden in den Süden runterziehen. Je nach Wetter natürlich. Dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger, weil es bei uns im Norden so schön war. Aber darum gibt es jeweils auch Staumeldungen am Gotthard. Die sind sicher irgendwann im Verlauf vom heutigen Montag, Ostermontag, auch wieder hier im Radioprogramm auf sicher. Die beliebteste Route ist das für Leute, die in Süden wollen reisen und wieder zurück. Und beliebt ist die Route nicht erst seit der Bahn- und Strassentunnel. Schon im Mittelalter, und da staunt der Laie, hab ich's am Gotthard Stau gegeben. Bescheid darüber weiss der Geschichtsstudent David Föhn, der mein nächster Gesprächspartner ist. Er ist auch Fachreferent im Landesmuseum Stau am Gotthard im Mittelalter. David Föhn, was für Leute sind denn im Mittelalter über Gotthard über?
Hauptsächlich sind das Händler gewesen, also Säumer, die ihre Waren transportiert haben. Die haben Waren exportiert von der Schweiz oder von Holland, Norddeutschland auf Italien und umgekehrt natürlich Gewürz und andere Luxusgüter von Italien und von überall von der Welt über den Alpenpass wieder zurück in die Schweiz und auf Deutschland.
Aber wieso ist es dort so Stau gekommen? So viele können das nicht gewesen sein, oder?
Es ist richtig, dass man eigentlich die Mengen nicht vergleichen kann mit heutzutage. Aber die unterwegs waren, die haben natürlich müssen ganz andere Wege antreffen. Also der Gotthardpass selber ist sehr spät überhaupt fahrbar gewesen. Das ist erst im 19. Jahrhundert gewesen.
Was heisst das? Wie hat der Gotthard, der Weg über den Gotthard damals ausgesehen?
Also der grösste Teil ist eigentlich einfach ein Fussweg gewesen. Ist je nachdem 2, 3 bis 5 Meter breit gewesen. Er ist in all diesen auch ausgebaut worden.
Also nichts Postkutschen, ne?
Nein, Postkutschen sind erst etwa um 1830 erst über den Gotthard hineingekommen. Vorher ist es wirklich ein Fussweg gewesen. Und gerade auch bei der Schöllnerschlucht, die ist sehr spät bezwungen worden. Also im 13. Jahrhundert, Anfang 13. Jahrhundert, haben wir die berühmte Teufelsbrücke gebaut. Vorher ist das unüberwindbar gewesen. Wir mussten einen extremen Umweg machen, um überhaupt über den Gotthard hineinzukommen. Und die Teufelsbrücke selber, die gebaut worden ist, die kann man sich das so vorstellen, 1 bis 1,5 Meter breite Steinbrücke, kein Geländer hat. Und darunter geht der tosende Wildbach durch. Also man weiss, es gibt Berichte, wo Leute erzählen, wie dort die Händler mit den Sumpfpferden wirklich auf den Knien über die Brücke gegangen sind. Und auch nachher ist es dort um eine Ecke herum, ist dort so ein Steg gewesen, wo mit Ketten an der Felswand gemacht worden ist. Also es ist ein abenteuerlicher Reis gewesen über Gotthard.
Das klingt sehr gefürchtet, muss man sagen. Aber wieso ist es dort zu Stau gekommen? Das ist mir eigentlich immer noch nicht ganz klar.
Also es hat die Säumer, die sind unterwegs gewesen, die wenigsten sind einfach die ganze Strecke mit ihrem Saumpferd über den Gotthardpass hineingegangen. Die meisten haben eigentlich ihre Waren zu flühlen, wenn sie von Luzern gekommen sind, mit dem Schiff abgegeben, in einer Sust. Und von dort aus sind eigentlich die Säumergenossenschaften, die das weiter organisiert haben. Die Säumer sind am Morgen gekommen, das sind meistens Bauern und Knechte aus der Region gewesen und haben an dieser Sust ihre Waren abgeholt und dann in einer Tagesetappe in die nächste Sust gebracht. Das war meistens das nächste Dorf gewesen. So hat es auch 9 Etappen gehabt. Und an dieser Sust, wenn am Morgen sind die alle um die Gleichzeit gekommen, das natürlich Stau produziert, wenn alle gleichzeitig ihre Waren wollen abholen und möglichst schnell weitergehen. Und natürlich auch an diesen Engpass. Also wenn der Weg 3 Meter breit war, dann hat man sich so ein Saumpferd, das vielleicht 1,5 bis 2 Meter breit war, dann haben wir natürlich, wenn von unten eine Kolonne kommt und von oben eine Kolonne, müssen zuerst einen Ausweichplatz finden.
Und verstehe ich das richtig? Das hat immer wieder müssen umgeladen werden, das Material.
Richtig, das ist an jeder Sust ist das wieder umgeladen worden. Das ist also ein Tagesjob gewesen für uns immer. Der ist am Morgen gekommen, zu Flöhlen zum Beispiel, und hat das in einem Tag auf Altdorf transportiert, hat am Abend heim können. Und am nächsten Tag sind wieder Säumer gekommen, die dann von Altdorf weitergeführt haben.
Aber da sind eigentlich immer wieder so ein bisschen auch geschäftlich gemacht worden mit dem Transport.
Ja, also Urig zum Beispiel, der ganze Kanton und auch das Urseretal und auch die Leventina, die haben also zu einem grossen Teil davon gelebt, haben aber auch nicht nur vom Passverkehr selber gelebt, sondern die haben auch Herberge, Gasthäuser auf dem Weg gehabt und haben sehr viel Zoll und Abgaben natürlich verlangt. Also es war eine teure Sache gewesen, wenn wir Waren über Gotthard transportiert
haben. Und wie stark ist dort die Konkurrenz gewesen? Jetzt vielleicht auch auf verschiedenen Routen? Denken hier an andere Varianten, andere Handelsrouten, Brönnerpass, San Bernardino, wo ja heute auch immer wieder so eine Ausweichmöglichkeit ist.
Also der Gotthardpass hat einen grossen Vorteil gehabt. Es ist eigentlich, wenn wir über die Alpen wollen, eben mit dem Gotthard nur einen Pass müssen bezwingen. Das ist relativ praktisch gewesen, wenig gefährlich und es ist auch so gesehen eigentlich günstiger gewesen, als wenn wir über 2 oder 3 Pässe wollen. Allerdings im internationalen Vergleich ist der Gotthardpass eigentlich nur eine Randbemerkung gewesen. Also für die Region ist der Gotthardpass sehr wichtig gewesen, aber international ist der Brenner viel wichtiger gewesen, weil der ist sehr früh schon befahrbar gewesen. Also schon zu der Römerzeit war der Pass eigentlich mit Ochsenkarren befahrbar gewesen. Und der Gotthardpass ist erst 1830 befahrbar gewesen. Und die Achsenstrasse ist erst 1865 gebaut worden. Also ist eigentlich wirklich ein kleiner Pass gewesen.
Dir hat jetzt David Föhn erzählt, wie sich hier verschiedene Transportunternehmen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so eine Tranche davon abgeschnitten haben. Und dann ist das nächste Transportunternehmen gekommen. Das ist etwa 9 Tage gegangen, bis man dann nachher auf der anderen Seite vom Gotthard angekommen ist. Wenn jetzt hier ein Händler gekommen wäre und gesagt, ja, ich mache das selber ohne die Transportunternehmen, das ist gar nicht gegangen. Das ist also sozusagen eine Bedingung gewesen, um die Reise zu machen.
Also im Grossen und Ganzen, ja. Die Genossenschaften in Uri und in Tessin, die haben den Handel ziemlich beherrscht gehabt. Also wenn man gekommen ist, hat man eigentlich Grossen und Ganzen müssen seine Waren abgeben und von denen transportieren. Obwohl das auch, vor allem Billigartikel, also solche, die sich eigentlich vom Zoll her nicht wahnsinnig gelohnt haben, die haben wir schon relativ früh von den Händlern direkt darüber transportieren. Obwohl man dann auch gehalten, keinen Geleitschutz gehabt und gerade Strassenräuberei, Wegelagerei, das war auch dort das Thema gewesen.
Und durch einen Konkurrenzkampf kann ich mir vorstellen, irgendwie, dass da auch Kundenanger abgeworben worden sind. Wie ist das da zu und her gegangen?
Ja, also gerade die Bündnerpässe mit dem Bischof von Chur hat eigentlich der Stadt Luzern und Stadt Zürich eigentlich eine Zollerleichterung bzw. Zollfreiheit angeboten, wenn sie dafür über die Bündnerpässe gehen. Und das ist zum Teil auch gemacht worden.
Also so pauschal. Pauschalbesteuerung sozusagen.
Richtig.
Über Stauphänomen am Gotthard, was auch schon im Mittelalter gegeben hat, der Geschichtsstudent und Fachreferent im Landesmuseum David Föhn, hier im Treffpunkt auf DRS1. Ich habe heute schon ein paar Mal von einer Völkerwanderung geredet und damit die Massen Menschen gemeint, die über Ostern schnell eben zum Beispiel in Süden reisen. Das ist natürlich ganz salopp ausgedrückt von mir. Was genau unter Völkerwanderung zu verstehen ist, das erfahren wir in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Elle dort dans tous les lits ouverts, des campus jusqu'aux 5 étoiles. De romantisme en jeu pervers. Elle se balance jusqu'aux étoiles. Elle a la tiédeur des enfants, la panoplie des femmes fidèles, un parfum d'amour émouvant et quelque chose d'originel. Y a pas de truc, y a pas de ficelle. Je suis partant jusqu'au fond du ciel. C'est le secret de Polichinelle. Je bande pour elle, je bande pour elle. Elle joue un oreiller pour deux jusqu'aux aurores artificielles. Des draps froissés au fond des yeux, les seins tendus sous la dentelle. C'est Manaus, c'est Notre-Dame, ramassée dans ses cheveux fous. Elle est petite fille ou madame, par client et sur rendez-vous. Y'a pas de truc, y'a pas de ficelle. J'suis partant jusqu'au fond du ciel. Secrète polichinelle. Je bande pour elle, je bande pour elle. Elle trafique un peu dans la pub, un peu vedette de cinéma. Elle aime les hommes par habitude, les femmes par goût de l'au-delà. Y'a du soleil sur sa terrasse, y'a du désir dans son miroir. Elle est plaisir et quoi qu'elle fasse, dans la lumière ou dans le noir. Y'a pas de truc, y'a pas de ficelle. J'suis partant jusqu'au fond du ciel. C'est le secret de Polichinelle. Je bande pour elle, je bande pour elle. y a pas de truc, y a pas de ficelle. Je suis partant jusqu'au fond du ciel. C'est le secret de Polichinelle. Je bande pour elle, je bande pour elle.
Das ist der Treffpunkt hier auf DRS1. Heute ganz im Zeichen von der Mobilität. Wenn über die Ostertage ganze Blechlawinen in Süden ziehen und heute dann wieder zurückkommen, dann redet man so in der Umgangssprache schnell mal von ganzen Völkerwanderungen, die hier passieren. Der Begriff Völkerwanderung ist so natürlich nicht richtig eingesetzt. Aufklären kann uns jetzt hier der Beat Neff. Er ist Professor für Geschichte an der Universität Zürich. Beat Neff, Ferienreisende in Süden, ebenso zum Beispiel an Ostern, und Völkerwanderung, kann man da überhaupt einen Vergleich machen oder ist das jetzt doch gerade ein bisschen ein grober Spagat?
Das sind sicher zwei ganz verschiedene Sachen, aber ich habe das auch schon gesagt und meine Familie im Auto, die haben das auch schon gesagt, wenn man also die Masse sieht, dann sagt man, eieiei, ist das jetzt aber eine Völkerwanderung. Dass man das macht, da hängt damit zusammen, dass der Begriff so wichtig geworden ist. Da ist vor allem im 16. Jahrhundert ist es wichtig geworden. Man wollte damit erklären, wieso es Rom untergegangen ist, wieso es die Nachfolgereich gewachsen sind. Und man hat gedacht, dass die Gebiete, wo die Goten nie gegangen sind, dass dort zum Beispiel das Habsburgerreich entstanden ist, da ist man auf das stolz gewesen, da hat der Wolfgang Latius erzählt gehabt. Der Beatus Renanus hat gesagt gehabt, ja, die Goten und so weiter, das sind die Vorfahren von den Deutschen gewesen. Und dann hat man von dem angefangen zu erzählen. Da hat nicht alle Freude gehabt. Also die Franzosen zum Beispiel, die haben eher gedacht gehabt, das sind die Invasionen von den Barbaren. Bei den Schweizern ist es wieder ein bisschen anders. Die könnten ja eigentlich von den Alemannen erzählen, machen es aber eher nicht. Die Helvetier sind ihnen wichtig, das war eine andere Völkerbewegung gewesen. So ist der Begriff wichtig geworden. Er wird also gebraucht und man schliesst an das an.
Aber konzentrieren wir uns gerade noch schnell auf den Begriff Völkerwanderung. Was versteht man denn genau in der Geschichte unter dem Begriff Völkerwanderung?
Verschiedenes. Vielmal hat man gemeint, es sei die Zeit von etwa 375 bis 568, wo die Hunnen gekommen sind, Goten nach Europa eingewandert sind, bis hin zu den Langobarden, die nach Italien gekommen sind. Es hat aber vorher und nachher Wanderungen gegeben. Gerade die Alemannen, die ich erzählt habe, die sind schon 260 in die Schweiz hineingekommen, im 4. Jahrhundert nochmal. Und da gehört eigentlich auch zur Völkerwanderung. Es hat auch vorher viele Bewegungen von Stämme von Völkern gegeben, so dass es nicht nur einfach nur die Zeit von 375 bis 568 ist.
Aber die Gründe, dass Menschen aus einer Volksgruppe in ein anderes Gebiet sind, umgezogen, die können sehr, sehr vielseitig sein. Heiden ist das ein paar Beispiele?
Es gibt viele Gründe. Ich würde sagen, man kann einmal die Gründe anschauen in den Gebieten, wo die Völker herkommen. Also die im Norden, da hat man immer wieder gesagt, da war es kalt gewesen. Dann manchmal sind es politische Probleme gewesen. Die Hunnen, die von China gekommen sind, die haben vielleicht Schwierigkeiten gehabt mit dem grossen chinesischen Reich. Es ist aber nicht ganz sicher, ob die Hunnen, die Quellen dort reden, die gleichen sind, wie wir meinen. Etwas ganz Wichtiges ist die Anziehungskraft vom Mittelmeerraum.
Also das Klima letztlich, oder? Einfach ein bisschen die Wärme.
Die Städte, die dort waren, die Wärme, das Klima. Es war auch so, dass die Römer Leute wollen, Germanen wollen. Die haben sie integriert gehabt. Die haben sie sozusagen wie Gastarbeiter gebraucht gehabt. Das war attraktiv gewesen. Man wollte also dort hingehen.
Und das mediterrane Klima lockt bis heute. Das muss man auch sagen.
Absolut.
Oder? Also, neben Krieg, die sicher auch mal Grund gewesen sind für Völkerwanderungen, denke ich auch an Naturkatastrophen, wo die Leute nachher davon sind.
Das war ein wichtiger Faktor, immer wieder.
Und wie sicher ist das? Also, ich meine, die Forschung, die Geschichte ist so weit zurück. Wie sicher könnt ihr da sein, dass es so war?
Man hat viel Zeugnis. Und für viele von diesen Faktoren gibt es Belege. Schwieriger ist zu sagen, welcher Faktor wie wichtig war, wie die zusammengewirkt haben.
Und wie sich zum Beispiel all die Menschen bewegt haben, wenn sie unterwegs waren, was weiss man da drüber?
Es hat ein entwickeltes Strassensystem gehabt. Und das konnte man benutzen. Man weiss, dass seine Strassen auch kaputt gegangen sind. 417 ist ein römischer Stadtpräfekt von Rom nach Gallien gegangen. Er hat den Schiffsweg genommen, weil die Strassen im Tuskerland, die Via Aurelia, die sind kaputt gewesen. Wir wissen von einem römischen Historiker, Ambianus Marcellinus, wie die Hunnen unterwegs sind mit ihren Ross. Die sind nie abgestiegen, nicht einmal, wenn sie ein Bedürfnis hatten. Sie haben ihre Wege dabei gehabt und alles haben sie auf diesen Wegen gemacht. Die Kinder sind sogar dort auf die Welt gekommen. Wege, Ross, das war etwas, was man gebraucht hat, die Hunnen.
Aber sagen, wie muss man sich die Strassen vorstellen in dieser Zeit? Kann man sich da etwas vorstellen?
Die römischen Strassen sind wunderbar gewesen. Die sind auch im 6. Jahrhundert wirklich effizient gewesen. Aber man hat natürlich nicht nur Strassen benutzt, man hat auch die Pässe, wie der David Föhn vorher gesagt hat, hat man viel Brauch gehabt. Beim Gotthard hat es auch einzelne Zeugnisse. Also, es war ein gutes Strassensystem, das es gab.
Menschen, die unterwegs waren, Völkerwanderungen, wie haben sich denn die Menschen orientiert?
Es hat sicher Karten gegeben. Also im Römischen Reich hat man die können benutzen. Man hat aber viel gewusst gehabt. Man muss sich im Klaren sein darüber, dass die Leute, die unterwegs waren, also wenn man zum Beispiel einen Adhelf bei den Westgoten nimmt, den Alarich, die haben immer Verbindungen gehabt mit den Römern. Die haben vielmals auch zu der römischen Elite gehört, sind mit denen verknüpft gewesen. Und die haben gut Bescheid gewusst gehabt, was wo war.
Und die Karten, die haben damals noch anders ausgesehen, als was wir uns als Karten vorstellen. Was weiss man da drüber?
Sie haben sehr anders ausgesehen. Also die Peutingersche Tafeln, die sind nicht so gewesen, dass die Stanzen wie auf unseren Karten gestummen haben, dass es einen Maßstab gegeben hat. Es waren Linien gewesen, wo die wichtigen Orte miteinander verbunden waren, wo die Stanzen aber angegeben waren.
Also die Himmelsrichtung als solche hat wahrscheinlich auch eine Hauptrolle gespielt. Einfach,
dort dass hat man besser auf die Sonne geschaut.
Eben, ja. Und haben die Leute überhaupt gewusst, wo ihre Reise hergeht? Oder ist man da einfach mal eben je nach Sonnenstand losgegangen?
Es hat natürlich Orte wie Rom, die eine unglaubliche Anziehungskraft gegeben. Und ich meine, wenn der Alarich mit seinen Westgoten hingegangen ist, hat er natürlich schon gewusst, dass er nach Rom will. Aber wo er dann hingegangen ist, wo die Westgoten nachher hingegangen ist, das ist vielmal ist es dann halb von der Entwicklung abgehangen. Also ich meine, die Westgoten haben letztlich auf B-Seite von den Pyrenäen ein Reich gegründet Das hat sich ergeben, ist ein Prozess gewesen und ist nicht ein bestimmter Plan gewesen.
Und so eine Reise nach Rom war schon ein Wahnsinnsvorhaben gewesen, oder? Also, wie haben die das geschafft unterwegs? Wie haben die gelebt? Wie haben sie sich ernährt?
Da gibt's, also es kommt ein bisschen auf die Völker drauf an. Ich habe vom Ambianus Marcellinus erzählt, wo gesagt haben, wie die das Fleisch, wie das etwas Wichtiges gewesen ist. Bei anderen Völkern, man hat natürlich auch viele Sachen erzählt, die nicht gestimmt haben. Also, die Hunde haben dann Kinder gegessen und so weiter. Sie haben je nach Volken unterschiedliche Nahrung gehabt. Der grösste Unterschied ist wahrscheinlich zwischen der germanischen Ernährung mit dem Mus, mit dem Bier und dem römischen, wo eben die Oliven und der Wein etwas Wichtiges ist.
Also, Bier und Wein, die sich ein bisschen gegeneinander sehen.
Und heute denke ich, wenn man unterwegs ist, tut man beides miteinander mischen.
Das ist ja auch wieder nicht gut. Aber wenn wir jetzt mal schauen, was für Folgen hat die Völkerwanderungszeit denn ausgelöst? Also was für prägende Folgen?
Es war das Ende des Römischen Reichs. Von dem hat man nicht so gerne geredet, weil viele von diesen germanischen Nachfolgerreichen haben sich als römisch verstanden. Die sind dann eben auf dem Raum des Römischen Reichs gewesen. Und die sind nicht so lange existiert, sind nachher wieder verschwunden. Das war ein wichtiger Erfolg. Es ist also etwas ganz anderes als der Massentourismus heute, der sich im Schengen-Raum mehr oder weniger frei bewegen.
Ja, bitte.
Ja. Aber wenn man es vergleichen würde mit den grossen Bewegungen der Menschen, die heute nach Europa stattfinden, also vom Süden in den Norden, vom Osten her zu uns, das ist etwas ganz Gewaltiges. Und so etwas hat es noch nie gegeben. das ist mehr als eine Völkerwanderung, das tut das bei weitem übertreffen.
Also das ist eine ganz wesentliche Prägung für bis in unsere Gegenwart. Ich denke noch, die Sprachen haben sich so auch irgendwie vermischt und entwickelt.
Absolut. Und einen ähnlichen Prozess erleben wir jetzt. Also wir haben gesagt, in unserem Land gibt es 4 Sprachen.
Aber, das ist auch schon vorbei, ja. Es sind noch viel, viel mehr. Also die Völkerwanderungszeit, die prägt uns bis in die heutige Gegenwart, obwohl sie so weit zurück ist. Der Beat Neff war das, Professor für Geschichte an der Universität. Vielen herzlichen Dank für den kurzen Einblick hier ins Altertum, in die Zeit der Völkerwanderungen. Gehen wir zurück zu unserer Radiowanderung, in Anführungsstrich. Meine Kollegen Crispin Zimmermann und Felix Münger sind vorher noch in der Verkehrsmanagementzentrale zu Emmenbrück gewesen. Wo ihr Weg jetzt durchgeht, das frage ich nachher gerade nachher. Der Treffpunkt auf DRS1 ist heute ganz im Zeichen von der Mobilität gestanden und mobil sind den ganzen Tag auch noch meine beiden DRS1-Kollegen Felix Münger und Crispin Zimmermann. Sie sind unterwegs, heute Morgen schon in Olten Zwischenstation gemacht am Bahnhof. Sie waren in Sursee gewesen und vorher in Emmenbrück in der Verkehrsmeldezentrale. Jetzt, gerade wieder, jawohl, ich höre, Sie sind am Diskutieren. Sind Sie noch unterwegs, Felix Münger?
Ja, wir sind jetzt an unserem neuen Standort angekommen, in Luzern. Es war wunderbar, fertig in der Luzern durch übrigens. Es ist so richtig mediterran Stoff, Crispin. Wir sind gerade am, ja, wir sind jetzt da gerade
angekommen. Wollt ihr nicht schnell suchen, fahren und anhalten? Ich wollte nicht schuld sein.
Nein, wir sind jetzt gerade ausgestiegen und es ist ja so, wir haben für unsere Übertragung brauchen wir, Satellitenpeilung. Und das ist immer so ein bisschen die Herausforderung an einem neuen Standort. Und ich stand jetzt mit dem Kompass da am Seeufer vom Vierwaldstättersee in der Nähe vom Verkehrshaus und probiere herauszufinden, wo man echt den Satelliten bekommt und mein Kollege Christian Zimmermann hat das Auto ganz perfekt angefahren, sodass es klappen sollte.
Und wenn die dann nachher so eine Satellitenverbindung zustande bringen und mit Kompass und Karte das können einschalten, was erwartet uns als nächstes? Wisst ihr schon, wo der hergeht, zu Luzern?
Ja, wir wollen da zum Verkehrshaus gehen. Und zwar hat das Verkehrshaus eine Abteilung, die sich auch mit Raumfahrt beschäftigen. Und das Thema heute ist ja Mobilität. Und wir reden mit dem Chef da von dieser Abteilung Raumfahrt, der uns dann erzählt, woher eigentlich der Traum kommt von der Menschheit ins Weltraum, in den Weltraum vorzustoßen und wie das eigentlich aussieht mit dem Weltraum. Flug als Tourist, ob man sich das schon in ein paar Jahren für jedermann und jede Frau könnte vorstellen.
Felix, zuerst müsst ihr aber jetzt mal im Weltraum vorstossen und die Satellitenverbindung zustande bringen. Wann können wir damit rechnen, dass wir euch wieder hören?
Also ich sehe jetzt gerade auf meinem Display, die Leitung, die sollte jetzt eigentlich dann funktionieren. Also nach der 11, denke ich, können wir es wagen.
Sehr schön. Also weiterhin guten Tag und gute Strassengeschichten. Übrigens drs1.ch. Dort könnt ihr all die Sachen auch nochmal nachhören, die heute im Verlauf des Tages berichtet wurden von der Tankstelle in Sursee, vom Bahnhof in Olten und auch die ganze Tour, die meine beiden Kollegen hier machen, ist ersichtlich auf drs1.ch. drs1 unterwegs. Strassengeschichten an dem heutigen Ostermäntig.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.